Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht heißt aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Interessante Menschen und brisante Themen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Siegmund. Ich sitze heute in einem der schönsten Lokale von Graz im Freiblick beim Kastner und Öhler, hoch erhoben mit Blick über die Stadt. Mir gegenüber der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass dieses Lokal so hervorragend funktioniert, Michael Schunko. Herzlich willkommen, Michi.
Schönen guten Tag, hallo.
Michi und ich kennen einander sehr lange, daher werden wir auch per Du miteinander sein, so wie wir es seit Jahrzehnten sind. Michi, du bist das, was man einen Vollblut-Gastronomen nennt, hast das legendäre Eckstein damals gegründet, führst derzeit zwei Lokale, das Freiblick hier heroben und das Kunsthaus-Café am Südtiroler Platz. Zwei Lokale, die, wie ich glaube, sehr gut funktionieren. Wie bist du denn überhaupt in die Gastronomie gekommen?
Ja, wie bin ich in, das ist eine gute Frage. Ich habe das ganz einfach, ich habe das gelernt. Ich habe damals nicht gewusst, genau jobmäßig mit 16, wo die Reise hingeht, und habe mich dann letztendlich nach vielen Gesprächen mit Freunden für die Gastronomie entschieden. Eigentlich hätte ich ja gerne gemacht, mit meinem Bruder, die Hotelfachschule in Villach. Das ist sie leider natürlich nicht ausgegangen von der Unterstützung der Familie her. Und dann war es halt die Lehre, ne? Und der Weg war der richtige, ja, die Entscheidung. Ja.
Du hast das Eckstein damals gegründet, mittlerweile auch schon wieder Legende am Grazer Mehlplatz. Wie ist es dazu gekommen?
Das war 2003. Ich war ja vorher Geschäftsführer bei der Rita Rosemarie in Maroni und habe immer rüber geschaut auf die Location, seinerzeit noch der Glockenspielkeller. Und dann sind die Gerüchte immer lauter geworden, dass es dort eine Ablöse geben wird und einen Wechsel geben wird. Und dann habe ich mich intensiv bemüht bei der Brauni und die damals Verpächter waren, das zu bekommen. Und Gott sei Dank hat es dann auch so funktioniert. Und ich habe 2003 innerhalb im Jänner 2003 ist das innerhalb dann von einer Woche gegangen, wo wir das dann abgeschlossen haben, den Vertrag, und ich dann dort angefangen habe umzubauen. Ja.
Hast du das Lokal dann wie lange geführt?
Bis 2019, 16 Jahre.
Und dann hat es der legendäre...
Dann habe ich es an den legendären Albert Griebels weitergegeben. Ja. Der Entschluss war deswegen, das herzugeben, weil einfach für mich diese Zeit, ich mich nicht mehr gesehen habe, die notwendig ist, damit du so ein Lokal wie das Eckstein war, auch zu 100%ig richtig betreibst. Das ist sehr intensiv gewesen von der Zeit her, die man vor Ort ist, die man dort sein muss, für die Gäste, für die Kunden da ist. Und vor allem ist darum gegangen, die Nacht, das Nachtgeschäft, das war ja doch sehr intensiv dort, bis 3, 4 in der Früh. Da habe ich mich nicht mehr gesehen drin, das wollte ich nicht mehr. Nein.
Du hast aber so ganz nebenbei auch noch Zeit gehabt für einen Ausflug in die Politik, warst eine Gemeinderatsperiode lang Gemeinderat der ÖVP in Graz. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das war der damalige Bürgermeister Signagel ist an mich herangetreten, ob ich dafür Interesse habe und Zeit finden würde, einen Gemeinderat auszuüben. Also er würde mich auf eine wählbare Stelle setzen gleich. Das war so die Einladung von ihm. Ich habe das als unfassbare Wertschätzung gesehen seitens der Politik gegenüber einem Unternehmer, den man ins Boot holen möchte und mitregieren, mitgestalten für diese Stadt. Es war super, die 5 Jahre, sehr viel gelernt, sehr viel gesehen, sehr viel Demokratieverständnis bekommen dadurch, wenn man einfach im Hintergrund dann sieht, wie es funktioniert, wie die Rädchen sich drehen, und ab und zu weiß man auch dann im Nachhinein, wie so oft, was so lange dauert, weil einfach jeder seine Meinung dazu abgeben kann. Sind wir froh, dass es so ist. Müssen wir ja auch, wir alle wertschätzen die Demokratie, und es waren tolle, lehrreiche 5 Jahre, ja.
Dass die politische Karriere ist vorbei, du bist aber trotzdem noch außerhalb der Gastronomie tätig, nämlich im Tourismusbereich. Du hast eine Funktion im Rahmen der Tourismusregion Graz. Was bist du dort?
Ich bin stellvertretender der Obmann, der Obfrau der Silvia Leutold im Tourismusverband Region Graz. Wichtige Tätigkeit, da geht es um sehr viel Gelder, die über die Tourismusabgaben und Einzahlungen zu verwalten sind, ganz wichtig im Marketingbereich, ganz wichtig im Veranstaltungsbereich, wo wir versuchen, so vielen wie möglich Unterstützung zu geben, dass die Werbeschiene und die Marketingschiene für die Stadt Graz, die Region Graz funktioniert.
Du bist, wie eingangs erwähnt, etwas, das man als Vollblut-Gastronomen bezeichnen kann. Daher liegt das Thema auf der Hand, über das ich mit dir heute sprechen möchte. Nämlich, wer kann es sich heute noch leisten, essen zu gehen? Die Gastronomie ist sehr stark im Fokus nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch in der Kritik der Öffentlichkeit. Wenn man sich die Zahlen vom Mai 2024 ansieht, dann sind die Preise in der Gastronomie im Vergleich zum Mai 2023 um 7,5% gestiegen. Die Inflationsrate beträgt 3,4%. Und eine Pressemeldung besagt, die Preise in Restaurants kletterten innerhalb eines Jahres um 7,5%. Sie beeinflussten die Inflationsrate mit 0,99 Prozentpunkten und waren damit einmal mehr der größte Preistreiber. Siehst du das auch so? Ist das gerechtfertigt?
Ja, es ist, dass wir mit den Preisen steigen müssen, ergibt sich aus unseren Kostensteigerungen, die wir in allen Bereichen haben, vor allem im Lohnbereich, im Personalbereich. Das ist ja, das kann man nicht wegdiskutieren, da ist ein Wandel da. Wir haben entsprechende Lohnverhandlungen gehabt, die Preissteigerung, also Lohnerhöhung von bis zu 7,5 bis 8,5% waren. Letztendlich müssen wir die natürlich auch niederbringen aufs Papier, dass wir das wieder zurückverdienen können. Hatten wir früher mal ganz tolle Benchmarks, wo wir gesagt haben, du arbeitest super, wenn du so deine 33-35% Personalkosten hast, sind wir inzwischen bei 40 bis 42. Ne? Und das ist schon ein ganz wesentlich höherer Anteil, den wir dafür verplanen müssen vom Budget her. Und natürlich, ich verstehe das, die Problematik bei vielen, diese Preiserhöhungen, die wir haben, aber wir können das eh, wenn man es genau nimmt, gar nicht jetzt so weitergeben, wie wir es eigentlich bekommen, jetzt von den Preissteigerungen her. Wir halten es eh gering. Das, was gemacht wird, ist, glaube ich, macht keiner Spaß von den Gastronomen, sondern es ist eher Notwendigkeit.
Im Zuge der Corona-Hilfsmaßnahmen war ja die Mehrwertsteuer von 20 bzw. 10 auf 5% gesenkt. Wie sehr hat es der Gastronomie geholfen? Und vor allem seit 2022 ist das ja ausgelaufen. Wie sehr beeinflusst das die Gastronomie jetzt negativ, dass es diese Hilfe nicht mehr gibt?
Uns hat es sehr geholfen. Ne? Neben den Lohnunterstützungen, die wir gekriegt haben mit der Kurzarbeit, hat uns das schon sehr geholfen in der Zeit, diese reduzierte Mehrwertsteuer. Ne? Und ich glaube, dass das bei vielen Gastronomen so war, dass sie dadurch noch über die Runden gekommen sind. Weil letztendlich die Kurzarbeit hat uns ersetzt, das, was wir an Arbeitskräften behalten haben und ja zum AMS geschickt haben. Und da sind wir gerade einmal Paare ausgestiegen und der Rest war halt schwierig, die ganzen Betriebskosten und sonstigen, die wir da gehabt haben, zu beraten. Ne? Es ist ja nicht nur das mit den Zuschüssen, die wir sonst noch gekriegt haben, damit erledigt gewesen, sondern wir haben ja sonstige Aufwände auch mit Rückzahlungen etc. Die jetzt Grundkosten, die wir alle in der Gastronomie haben als Unternehmer, und die sind damit abgedeckt worden. Abgesehen davon, wo bleibt der Unternehmerlohn? Ne? Also den müssen wir auch irgendwo reinrechnen und da ist dann schon sehr ein bisschen was ausgegangen. Also war natürlich notwendig, aber ich sage einmal, du hast natürlich nicht rechnen können damit, dass das fix bleibt. Ne? Es wäre schön gewesen, natürlich freut sich jeder ein bisschen mehr Unterstützung, die man bekommen soll, aber dass das dann ausgelaufen ist, damit haben wir alle gerechnet, das haben alle gewusst. Und entsprechend haben wir natürlich dann reagiert und wir haben das so belassen, wie es dann war. Ne?
Jetzt war das eine Hilfe, die in den meisten Fällen nicht an die Gastronomie bzw. an die Kunden weitergegeben wurde, sondern das war wirklich eine Stützung für die Gastronomie, so war es ja auch gedacht. Jetzt geht das nicht mehr und ging das nicht mehr, jetzt gehen die Preise in die Höhe. Viele Menschen sagen, das ist mir zu teuer, ich gehe nicht mehr ins Lokal. Ist das verständlich? B, kann man was dagegen tun?
Vollkommen richtig. Die Schere wird halt auseinandergehen. Ne? Es wird immer mehr hochwertigere Lokale geben. Du musst halt als Gastronom dann entsprechend schauen, dass die Qualität im Service genauso wie im Produkt, der zu 100% hundertprozentig auch dem entspricht, was ich jetzt vom Preis her verlangen möchte beim Kunden. Ne? Es wird halt, diese Mittelschicht wird schwierig, wo man sagt, okay, man ist in der mittleren Preisrange drinnen, ne? Dass die das schaffen, auch gut zu wirtschaftlich zu führen. Wir haben wirklich diese Thematik, dass jeder Wirt, den wir haben, auch Unternehmer ist und auch unternehmerisch denken muss. Er braucht seine Wirtschaftszahlen, die braucht er, die muss er erreichen können. Letztendlich dann am Ende des Jahres muss doch ein Marsch überbleiben, wo er sagt, er hat sein Geld verdient. Und da wird es natürlich problematisch, genau in dem Segment, wo er in der Mitte drinnen ist. Ne? Es wird immer mehr Selbstbedienungslokale geben, die ganzen Coffeeshops oder was es auch immer gibt in der Richtung, wo man einfach sich erspart diese massiven Personalkosten. Da holen sie da jetzt selber den Kaffee und das Croissant oder den Mittagsteller oder alles Ähnliche, was es gibt. Und sie werden so konsumieren und dann wird der günstige Bereich sein, was auch wie immer für alle leistbar sein wird. Und dann wird es den Bereich geben, der natürlich im teureren Segment ist, im höheren Segment ist, hochgehobene Gastronomie, möchte ich jetzt fast sagen, die haben dann auch ihre Berechtigung und da muss halt Service und Qualität passen. Ja.
Gibt es einen Unterschied zwischen der Gästefluktuation oder dem Ausbleiben der Gäste zwischen der, wie du gesagt hast, gehobene Gastronomie und der, wie ich jetzt sagen würde, einfachen Gastronomie? Merkt man da einen Unterschied?
Das ist eher ein Stadt-Land-Gefälle, ist das eher. Mit der Preispolitik, die Gastronomie hat, es ist ja auch sehr, sehr, sehr verschieden am Land. Die hochpreisigen Lokale sind eher selten. Wir haben die Thematik, dass du auch Arbeitskräfteprobleme hast am Land. Ne? Sie sperren immer mehr einen zweiten oder einen dritten Ruhetag, führen sie immer mehr ein, damit sie um die Runden kommen. Jetzt weiß ich nicht nur die Kosten haben, sondern auch den Fachkräftemangel haben. Das ist die eine Seite. Natürlich musst du dann schauen, dass du in diesen 4 Tagen, die du da offen hast, genauso deinen Umsatz machst, damit du über die Runden kommst. Ne? Der müsste dann teurer werden, was auch wieder nicht schafft, weil dann kriegt er wieder keine Gäste zu sich. Also wir sehen da, und das weiß ich auch seitens von vielen anderen Meinungen, mit denen wir diskutieren immer wieder, dass die wirklich ein Problem haben, dass das eher so ein Landproblem ist, als ein Stadtproblem ist.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Mittagsgast und dem Abendgast? Ich präzisiere meine Frage, wenn ich zum Mittagessen gehe, tue ich das normalerweise im Zuge des Geschäftslebens, um satt zu werden, um meinen Hunger zu stillen. Wenn ich am Abendessen gehe, tue ich das normalerweise, um ein Erlebnis zu haben, um Gastronomie zu genießen, bin auch bereit, mehr Geld auszugeben, logischerweise für dieses Erlebnis. Zum Mittag bin ich nicht bereit, so tief in die Tasche zu greifen, weil es mir darum geht, in relativ kurzer Zeit Kalorien zu mir zu nehmen. Gibt es da einen Unterschied und merkt man da auch, dass dieser Gast sich oder diese Entwicklung in eine verschiedene Richtung geht?
Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Gästen, die wir haben. Ne? Die einen Gäste, die klar wegen dem Mittagsteller kommen, der will in 20, 30 Minuten wieder weg sein, der hat ein Budget von 12, maximal 14 Euro, was er ausgeben möchte. Der kommt ja, wie du gesagt hast, richtig, der kommt 4 bis 5 Tage in der Woche, ne? Und muss dementsprechend natürlich auch sein Geld entsprechend einkalkulieren und einordnen. Ne? Und dann gibt es wieder, und das, da haben wir wesentlich mehr als früher, dann gibt es wieder die Tagesgäste, ne? Die zum Teil, wie sagen wir dazu, Daydrinker, der kommt frühstücken, der bleibt 3 Stunden sitzen, der hat einen Mutzen Spaß und der hat sich auch so eingestellt drauf. Ne? Das ist vermehrt natürlich Donnerstag, Freitag, Samstag. Aber der sagt, okay, er will das Geld ausgeben, der trinkt da seine Flaschen Wein dazu oder seine Flaschen Prosecco dazu und die genießen das. Und das ist ja auch wesentlich ein größerer Anteil geworden, als es noch vor dem Lockdown war. Ne? Im Lockdown ist auch der Ausdruck Daydrinking entstanden, ne? Hervorgerufen durch die frühen Sperrstunden, die wir gehabt haben. Wir haben seinerzeit ja 22 Uhr Sperrstunden gehabt haben und jetzt sind die Jungen natürlich irgendwie haben sie gedacht, naja, wenn wir schon um 10 Uhr heimgehen müssen, dann fangen wir halt schon um 14 Uhr an und bestellen uns den Wein und den Prosecco und machen Party und so ist das und das ist geblieben. Also das ist nach wie vor so und man merkt, das ist ja, sie genießen es ja.
Wie sehr musstest du denn Preissteigerungen, die es ja, glaube ich, vor allem im Personal und auch im Einkauf gibt, also im Material, wie sehr musstest du denn diese gestiegenen Kosten an deine Gäste weitergeben?
Du hast 2 Varianten gehabt. Beim Einkauf hast du reagieren müssen, hast zum Teil eh noch Marsch gehabt, also da ist zum Teil gegangen, wo du gesagt hast, dass, okay, ich brauche diese Kosten nicht weitergeben, und dort, was überhaupt nicht gegangen ist, jetzt Beispiel das Speiseöl, was extrem teuer geworden ist im Jänner 22, da sind wir einfach hergegangen und haben unsere Karten geändert, ne? Unsere Karten entsprechend angepasst, wir sind leichter geworden, wir haben einfach Sachen, die jetzt speziell mit Speiseöl frittiert oder was auch immer in die Richtung gegangen ist, produziert haben werden müssen, die haben wir dann umgeändert, sind auch ein Vorteil, die Karte ist leichter geworden, es ist nicht mehr so viel Fettiges oben, das aber sehr gern angenommen worden ist, ne? Und wir haben gesagt, nein, wir ändern das, wir können diese Preistreiber, versteckten Preistreiber, die wir da drinnen gehabt haben, können wir nicht mehr auf die Karten tun, und wir ändern das, ne? Wo wir machtlos sind, das ist im Bereich Personalkosten. Also da schaffen wir das nicht, dass wir dorthin kommen, dass wir diesen Preis oder diese Preissteigerungen, die wir haben, an den Kunden weitergeben können. Die schlugen wir, da müssen wir leben damit. Ist hervorgerufen durch sehr viele verschiedene Faktoren, zum Teil der Fachkräftemangel. Wir müssen mit Menschen arbeiten, die ganz extrem viel verlangen von uns, die es zum Teil natürlich wert sind, die wir gerne auch entsprechend entlohnen, wo Fachkräfte, die im Küchenbereich arbeiten, bei 4.200, 4.800 Euro brutto sich erwarten.
Wie hoch war denn die Preissteigerung beim Speiseöl zum Beispiel?
Ich kann es jetzt nicht mehr speziell sagen. Also wir sind zum Teil ums Doppelte sind die teurer geworden. Momentan haben wir die ganzen Milchprodukte, die wir momentan haben, sind in diesem Jahr die Preistreiber, ne? Die wir haben. Ich brauche nur einen Schlag was anschauen, der am Anfang oder im Herbst vorigen Jahres noch 1,99 kostet, sind wir inzwischen bei fast über 4 Euro. Also da hat es schon Preissteigerung gegeben. Beim Speiseöl haben wir auch um 60% oder 70%, glaube ich, haben wir da auf einmal mehr gehabt. Was sich aber wieder dann gelegt hat, das ist dann wieder durchgegangen. Es sind manche Produkte, sind wir wieder beim Preisniveau von 2019. Also es ist einfach eine Mischkalkulation, die wir haben. Nicht?
Deine beiden Lokale werden grundsätzlich, wenn man so sagen kann, von verschiedenen Gästeschichten besucht. Man sollte nicht so verallgemeinern, aber trotzdem ist es so. Der Freiblick hier beim Carsten und Oehler, da ist das Publikum, glaube ich, sehr gut situiert, um das so auszudrücken. Im Kunsthauscafé ist sehr viel junges, studentisches Publikum. Merkst du da einen Unterschied in der Gästefluktuation oder in einem eventuellen Gästerückgang?
Bei beiden Bereichen nein.
Okay. Ja,
also es ist im gut situierten Bereich, so wie wir es auch oben im Freiblick gerne gestalten, haben wir genauso wenig Rückgang wie im Kunsthauscafé. Das Einzige, was im Kunsthauscafé schon merkbar war, ist, dass wir haben früher bis 2 Uhr in der Früh offen gehabt, so Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag. Mit dem haben wir aufgehört. Wir haben jetzt um 24 Uhr sperren wir zu, weil einfach der Bedarf nicht mehr da war. Das war vor einem Jahr, vor Corona, und nach Corona haben wir es probiert eine Zeit, auch sogar mit Musikangebot, mit DJ und so weiter, aber es war letztendlich keine Notwendigkeit mehr da, weil einfach die Menschen nicht mehr unterwegs waren.
Worauf muss sich denn der Gast jetzt einstellen? Ist das, was in den letzten Monaten passiert ist, nämlich die Preissteigerung, die ja doch jeder gespürt hat, ist das jetzt, sagen wir mal, ziemlich das Ende der Fahnenstange, oder muss man damit rechnen, dass das jetzt weitergeht und dass das nur der Beginn ist und diese Steigerung etwas ist, an die wir uns gewöhnen müssen?
Ich glaube, das ist erst der Beginn, ja. Und diese Preissteigerungen, die werden bleiben. Also ich bin durchaus positiv, dass es funktionieren wird.
Dass
die Frequenz bleiben wird, aber es wird die Schere weiter auseinandergehen. Es wird die hochpreisigen Lokale wird's nach wie vor weitergeben. Es wird halt die ihre Hausaufgaben nicht erledigen, die Qualität nicht anbieten werden, so wie es vielleicht eine Notwendigkeit ist, jetzt in seinem Segment, wie er sich präsentiert. Die werden viel strenger behandelt werden vom Kunden natürlich oder von unseren Gästen. Der wird dann die Rechnung auf den Tisch gelegt kriegen, insofern, dass einfach keiner mehr hingeht. Ne? Aber wenn die Qualität in der Dienstleistung und im Produkt die ist, die sich der Gast erwartet, entsprechend dem, was er Geld ausgeben möchte, wird die Gastronomie immer funktionieren.
Auch wenn sie noch weiter teurer wird?
Auch wenn sie noch weiter, das Segment wird wahrscheinlich kleiner werden. Ich glaube, es wird sich weniger Menschen vielleicht leisten können und sagen, okay, ich will in der, ich möchte mehr Geld ausgeben, aber ich glaube, da sind wir noch weit entfernt, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob noch genug Menschen vorhanden sind, die das Geld haben. Ich glaube eher, dass man sich darüber Gedanken macht, kann ich das anbieten, was der Kunde erwartet. Das ist eher so, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen, weil das größte Thema ist bei uns der Fachkräftemangel.
Was muss man denn tun von der öffentlichen Hand her oder vielleicht auch, hast du auch eine andere Idee, um den Gastronomen einerseits zu helfen, zu überleben und den Gästen andererseits zu helfen, sich die Gastronomie leisten zu können?
Das sind die Rahmenbedingungen, die wir haben, die die Sozialpartner immer ausmachen für uns jedes Jahr in den Kollektivverhandlungen. Es ist natürlich nicht einfach, ne, wenn jetzt in Kollektivverhandlungen ausgemacht wird, es ist Pflicht, wenn du Sonntag offen hast, dass jeder Mitarbeiter mindestens einmal im Monat am Sonntag frei hat. Ne. Hätte jetzt Mitarbeiter, die sagen, sie möchten nur am Sonntag arbeiten, dann tue ich mir schwer, dass ich jetzt in dem sage, von 4 Tagen im Monat darf nur 3 Tage mehr arbeiten. Ne? Also das sind alles so Kleinthemen, die dazukommen, die in diesen Kollektivverhandlungen immer ausverhandelt werden, wo es halt relativ schwierig ist, das dann auch umzusetzen. Ne?
Interpretiere ich deine Aussagen richtig, dass es nicht das Problem ist für den Gast oder den potenziellen Gast, dass es zu viel kostet, sondern dass die Qualität oft nicht stimmt und anders gesehen, wenn die Qualität stimmt, der Gast auch bereit ist, die für in die Tasche zu greifen?
Da bin ich überzeugt davon, ja. Wenn die Qualität stimmt, dann greift er sicher lieber in die Tasche und gibt gern mehr Geld aus. Preis-Leistung muss immer passen. Das haben wir ja überall, ne? Das haben wir ja. Lebensmittelhandel ist ja auch das Gleiche, die sind ja auch unfassbar gestiegen von den Preisen, wenn man dort einkaufen geht, so ein Billa oder einen Spat, und jetzt ist ja eine ganz andere Dimension inzwischen, wenn man noch vor 5 Jahren einkaufen gegangen ist. Und ich glaube, umso mehr, wenn die Preise steigen, umso mehr muss das Gesamtbild passen. Ne? Also ich glaube auch, der nicht so ein großes Geldbeutel hat, erwartet ja genauso die Qualität im Produkt, so wie er sich erwartet, oder in der Dienstleistung, und darum sind alle angehalten, egal in welchem Preissegment wir unterwegs sind, das Produkt und die Arbeit am Kunden, die muss perfekt sein, das muss funktionieren, der Kunde muss zufrieden sein, und wenn man das nicht macht, dann wird irgendwann sagen, er geht nicht mehr hin, er bleibt lieber zu Hause.
Laut Alpenländischem Kreditorenverband hat es in den ersten 6 Monaten 2024 356 Insolvenzen von gastronomischen Betrieben in Österreich gegeben. Wie sinnvoll, mutig oder verrückt ist es denn, heute noch ein Lokal aufzusperren?
Jetzt gar nicht so sehr aus Kostengründen, die wir haben, sondern weil wir irgendwann einmal nicht mehr wissen, wo wir die Menschen hernehmen, die dort arbeiten sollen. Bekannte von mir, die haben wollen ein Lokal verpachten, finden keinen Pächter in einer guten Lage. Bekannte von mir haben in Kärnten was aufgemacht, ein wunderschönes Lokal, wo sie nicht aufsperren können, weil sie keine Mitarbeiter finden. Ne? Das passiert bei etlichen, die ich auch nicht kenne, ne? Die einfach gar nicht aufsperren, weil es einfach nicht geht. Aber nicht jetzt, weil die Produkte jetzt teuer sind oder die arbeiten würden, zu viel kosten, sondern sie kriegen die Leute nicht einmal zum Arbeiten. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir schaffen müssen in den nächsten Jahren, wieder uns so aufzustellen in der Gastronomie und in der Dienstleistungsbranche, dass wir wieder arbeiten können, dass wir wieder Menschen haben, die zu uns kommen und die das auch gerne machen und die auch sich nicht zu schade sind dafür, in der Gastronomie zu arbeiten. Und das hat man immer wieder, das Gefühl auch von der Einstellung her, ne? Dass einfach die Leute sagen, sie wollen sich das nicht mehr antun. Ne?
Hat es eigentlich bei dir jeweils Phasen gegeben, in denen du es bereut hast, Gastronom geworden zu sein?
Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich bin so froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Und das macht unfassbar viel Freude. Und man ist Entertainer. In Wirklichkeit. Dieses Ganze ist wie eine Bühne. Ich habe meinen Job nie als Arbeit gesehen, sondern immer eine Tätigkeit, bin immer an Tätigkeit nachgegangen, die mir Spaß macht, und wie gesagt, ich habe es immer als Bühne gesehen, und die Gäste, die bei uns gesessen sind, waren das Publikum, das applaudiert hat, und je glücklicher und zufriedener die waren, desto lauter gefühlt war der Applaus, den man da gekriegt hat. Dann.
Michi Schunko, ich wünsche dir weiterhin sehr viel Applaus von deinen Gästen. Uns wünsche ich, dass du weiterhin bereit bist, diesen Applaus anzunehmen, dass du noch lange in der Gastronomie bleibst. Danke für deine Meinung betreffend der schwierigen Situation der Gastronomie, aber auch der Gäste logischerweise. Und weiterhin gastronomisch und persönlich alles Gute.
Danke, lieber Peter.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wenn Ihnen das Stimmrecht gefallen hat und gefällt, dann abonnieren Sie es und liken Sie es. Vor allem aber seien Sie auch in der nächsten Episode wieder unser Gast.